Wie alle, die dieser ungewöhnlichen Audienz beiwohnten, war auch ich ganz auf das Geschehen auf und vor dem Thronpodest konzentriert. Und als mich plötzlich jemand am Ellbogen fasste, hätte ich vor Schreck fast aufgeschrien. »Ich habe dich gesucht, Paimon«, flüsterte mein Herr Hakatri, der so lautlos wie ein Schatten neben mir aufgetaucht war. »Wo hast du denn gesteckt?« »Hier, wie es mir Nalion von euch bestellt hat.« Hakatri schüttelte ärgerlich den Kopf, lächelte dann aber. »Ich habe diesem jungen Strolch doch gesagt, ich wollte dich vor der Halle treffen. Ich habe dort eine ganze Weile gewartet. Das tut mir sehr leid, Herr. Wenn ihr wollt, werde ich euch helfen, ihn zu erwischen und zu verprügeln. Er hat den Verstand eines Grashüpfers, dieser Kerl.«
»Ah!«
sagte Io Unigato von seinem Sitz auf dem Podest aus.
»Wie ich sehe, ist nun auch das letzte Mitglied unserer Familie eingetroffen. Komm her zu uns, Hakatri.«
»Wir reden später, Paimon«, flüsterte mein Herr
und zwängte sich dann durch die Menge zu seiner Familie durch.
Die Sterblichen betrachteten ihn respektvoll, als er an ihnen vorbeikam. Kein Wunder. Viele Sterbliche kannten ihn oder jedenfalls seinen Ruf. In Person war er beeindruckend, groß und anmutig, mehr Kind seiner Mutter als seines Vaters. Ineluki hingegen kam ganz nach seinem Erzeuger Io Unigato, mit ausdrucksvollem Gesicht und großen Augen, die unschuldig oder spitzbübisch wirken konnten. Aber bei Ineluki konnte man weder dem einen noch dem anderen Ausdruck wirklich trauen.
»Ich bin froh, dass du es zu uns geschafft hast, mein Sohn«, sagte Amadasu, als mein Herr sich auf einen Platz in ihrer Nähe setzte. »Die Herolde sagten, die Bitte, die diese Gesandten überbringen, sei keine Kleinigkeit.«
»Entschuldigung«, sagte Hakatri, »es gab ein Missverständnis.«
»Wir sind jetzt also alle hier. Aber warum?« fragte sein Vater Io Unigato. »Wir wissen immer noch nicht, was diese Sterblichen von uns wollen.« »Wir erflehen eure Hilfe, Herr«, antwortete der Sterblichenprinz. »Wir kommen im Namen unseres Volks, des Volkes Herrns, dem ihr das Land zuerkannt habt, das einst der edlen Azosha gehörte. Und ich fürchte, wir bringen schlimme Nachrichten.«
Er zögerte, als wollte er die nächsten Worte nicht aussprechen.
»Einer der großen Würmer ist wieder aus dem Norden herabgekommen.«
Bei seinen Worten sahen sich viele in der Halle beunruhigt an.
»Ein großer Wurm?« sagte Io Unigato. »Seid ihr sicher?« »Viel eher doch wohl ein unbedeutender Spross der älteren Drachen«, sagte Ineluki mit einer wegwerfenden Handbewegung. Aufgebauschte Kleinigkeiten. »Irgendein kriechender Schlüpfling, der den Sterblichen Angst eingejagt hat, weil sie so etwas noch nie gesehen haben.« »Ich bitte um Verzeihung, Herr«, sagte Kormach. »Aber wenn wir auch im Vergleich zu eurem Volk kurzlebig sind, haben wir Herrnsleute doch eine sehr weit zurückreichende Überlieferung, die gutenteils im Wissen eures Volkes wurzelt. Dies ist nicht irgendein Schlüpfling. Es ist einer der großen Lindwürmer, einer vom alten Blut. Tatsächlich habe ich ihn mit eigenen Augen gesehen. Es ist ein kalter Drache, schwarz wie ein Käferpanzer, und wenn er von der Nase bis zur Schwanzspitze auch nur eine Handbreit weniger misst als 2 Dutzend Schritt, dann will ich mein Schwert abgeben und Priester werden. Wir sagen euch, es ist das Ungeheuer, das ihr Hiduhebi nennt, der Schwarzwurm.«
Bei der Schilderung eines so großen Lindwurms ging ein erstauntes und auch besorgtes Flüstern durch die große Halle. Der lange Konflikt, genannt der Drachenkrieg, hatte vor vielen Großjahren geendet, wenn auch der Kampf gegen die Lindwurmbrut immer noch andauert. Keines der ältesten, schrecklichsten Ungeheuer war mehr südlich der Schneefelder gesichtet worden, seit Aisoga, die Hochgewachsene, und 100 Krieger aus Assur und Anvijanja den mächtigen weißen Drachen der nördlichen Einöde vernichtet hatten, damals in Senditos Zeit.
»Das ist unwahrscheinlich«, erklärte Ineluki. »Diese grässliche Kreatur wurde schon mindestens 100 eurer sterblichen Jahre lang nicht mehr gesehen und war auch zuvor nie südlich der Schneefelder unterwegs. Nein, Ich glaube wirklich nicht, dass Hiduhebi noch am Leben ist. Ich habe das Monster gesehen, das wir in unserer Sprache Drochnathaya nennen, sagte Cormac düster. Und für mich kann es nicht den leisesten Zweifel geben, dass es der sagenumwobene Hiduhebi ist. Alles andere wäre noch schrecklicher. Mögen die Götter verhüten, dass mehr als ein solches Ungeheuer existiert. Er schüttelte den Kopf. Vor mehreren Monden kam der Drache und bezog sein Versteck in einer Schlucht am Silberweg, am Ostrand unserer Lande. Unsere Leute nennen diesen Ort jetzt das Tal der Schlange. Der Wurm hat die umliegenden Hügel allen Lebens beraubt und wagt sich nun auf der Suche nach Beute jeden Tag weiter nach Süden. Unsere Weidetiere, unsere kostbaren Kühe und Schafe verschwinden selbst von Hochweiden, die Meilen von diesem verfluchten Tal entfernt sind. All unsere Leute sind aus der Umgegend geflüchtet und fürchten sich zu Fuß oder zu Pferd den Silberweg zu nehmen. Die Ankunft des Ungeheuers hat unser kleines Königreich halbiert. Ich fürchte, wenn nichts getan wird, um diese Kreatur zu töten oder zu vertreiben, wird sie mein Volk vernichten. »Aber warum kommt ihr mit dieser Nachricht zu uns hier im fernen Assur?« fragte Iyo-Unigato mit einem leichten Stirnrunzeln. »Was ist mit Enazashi und seinem Silberheim-Clan? Metsutua ist doch nur 2 Tagesreisen von da entfernt, wo, wie ihr sagt, die Kreatur ihr Versteck hat. Enazashi ist ein mächtiger Grundherr mit tausenden eigener Leute. Was ist mit denen?« Cormac schüttelte wieder den Kopf. »Enazashi will uns nicht sehen. Er und seine Leute mögen keine Sterblichen, schon gar nicht mein Volk. Sie sind wohl geschützt innerhalb der Bergwände Silberheims, und ansonsten kümmert ihn nichts.«